Folge 206 von Tischlein deck dich. Ja, setzt euch an den gedeckten Tisch, liebe Hörenden. Liebes hörendes Volk. Ja, ich lade euch ein an mein Tischchen, an meinen Festtagstisch, hier reichhaltig gedeckt, wiederum mit sprachlichen, rhetorischen, verbalen Speisen, die nun in euer Ohr fließen können. Das ist Nummer 206 und ich will sagen, wie ich es schon mal sagte irgendwann mal, ich bin's, ich bring's und ich steh mein Mann. So. Und das wird ja wohl noch nicht verboten sein, ja? Wer weiß. Liebe Leute, ich bin in einer schwierigen Phase in meinem Leben und habe einfach das Gefühl, es ist wieder Zeit für eine Reise. Ich muss flüchten. Fluch. Dieser Fluch verfolgt mich, dieser Imperialismusfluch. Ich habe jetzt ich habe ein paar Folgen gelöscht, die Imperialismuslesungen enthielten. Aber die letzte Folge, vielleicht publiziere ich die noch, die mit dem Easy Girl Tiefschlag und lösche sie dann auch einfach gleich danach wieder. Ich habe einfach ein gutes Gefühl, wenn ich das alles rauskriege. Ja, und vor allem dieser Easy Girl Tiefschlag, ich finde dafür, das ist wichtig, was ich da auch schreibe. Also ich habe das Gefühl, ja, das ist guter Stoff, theoretisch, feministisch. Oder antifeministisch, das ist egal. Also sorry Leute, für mich ist es eine Bahn. Es ist vielleicht eine falsche Bahn, ja. Die aber trotzdem den richtigen, die durch gewisse Stöße der Punkte, der Materialismen, der Atome, die auch wieder eigentlich auf die richtige Bahn des Feminismus führt. Also, ja. Diese Wut, dieses Ressentiment, das der Protagonist Simon da äußert, das ist alles gekünstelt und gespielt und das ist ja nicht ernst zu nehmen. Also ich weiß nicht, meine Eltern haben das gehört, diese Folgen, die ich jetzt wieder gelöscht habe, diese eine Folge vor allem minus 7 und waren da erstaunt, um es mal so zu formulieren. Aber ja, also für mich ist einfach ganz klar, wer das nicht versteht, der versteht halt mein Werk nicht und das ist okay, und da für euch schreibe ich aber dann auch nicht, sondern wer das versteht, der versteht einfach, dass es gekünstelt ist, erzwungen auch irgendwie und dass ich mich in dem Moment einfach dagegen gehen lassen wollte. Also sorry, das war im Oktober so und auch diese Depression zulassen, einfach dieses niedergeschlagene Gefühl einfach. Also ja, für mich ist das logisch und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht zu reisen, aber für jetzt ist es an der Zeit zu flüchten. Nach Marokko, weil ich las Gedichte, spanische und dachte, das ist irgendwie, das sagt mir nicht so zu, das ist nicht das, was ich fühle. Und dann las ich arabische Gedichte von einem arabischen Autor und da fühlte ich, ja, das ist es. Und das bewegte mich zu der Überlegung, dass die Liebe in den arabischen Ländern, im arabischen Kulturraum einfach noch einen anderen Stellenwert hat und in unserer europäischen Kultur ist sie heimlich versteckt, ist sie jedenfalls ein Fremdkörper. So sagt auch Lacan, ihre Stellung ist irgendwie eine heimliche. Und ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Die Liebesliteratur, es ist eine wahre Kulturindustrie entstanden darauf, basierend die Liebe zu beschreiben, zu kreieren. Aber das ist alles steril. Das ist wirklich abgepackt und wie eine Ware im Supermarkt. Das ist nicht diese Liebe, die man fühlen kann, vielleicht in so einem arabischen Land wie Marokko. Diese Schönheit der Natur, die einen inspiriert und einfach anleitet irgendwo. Und so ist es, Leute. Aber nun, ich war eben etwas aufgeregt jetzt, nachdem ich den Flug buchte. Und weiß gar nicht, was tun. Ich sollte eigentlich die Reise noch vorbereiten. Oh Gott, was habe ich hier noch alles auf meiner Liste? Aber ja, leider geht es jetzt wohl nicht. Irgendwie ja, fühle ich mich jetzt gerade so, dass ich nicht weiß, was tun. Also es ist kurz vor Weihnachten, ja, und einfach nicht weiß, was tun heute Abend. Also lesen wir noch ein bisschen was vor hier für den Podcast. Und ja, gerade griff ich nur wieder rum zu Rambaud. Den habe ich auch sträflich vernachlässigt. Ich las ihn ja schon 2021 oft vor im Podcast. Und ja, leider ist dieses Buch dann irgendwo liegen geblieben, aber es sind ja sehr, sehr gute Gedichte dabei. Da können wir, glaube ich, mal einsteigen. Und dann natürlich Marlon Krohn, einfach auch, weil ich da viele Zitate extrahieren will für mein eigenes Werk. Und das ist ganz gut, habe ich gemerkt, wenn ich das einspreche und dann nachher mir einfach anhöre, dann kann ich es einfach abtippen, das ist ja nice. Und dann verfestigt es sich auch noch mehr an. Ja. Und gut, legen wir doch damit einfach mal los. Also ich will ja auch nicht wieder eine große Vorrede machen. Ich will euch einfach sagen, im Leben kommt es manchmal auch auf die Ernüchterung an. Ich habe das Gefühl, an eine Grenze gestoßen zu sein mit dem, was ich geschrieben habe jetzt die letzten Monate. Das war intensiv, das war wow, eine gute Erfahrung für mich, aber es hat sich langsam erschöpft und ich habe jetzt keine neue Idee. Ich will einfach jetzt weg und reisen irgendwie. Und habe das Gefühl, das ist so das, ja. Alles nochmal Revue passieren lassen. Und einfach irgendwo, ja, eine neue Kraft tanken. Und vor allem aber auch einfach einen anderen Standpunkt einnehmen und eine andere Perspektive. Und zu verstehen, dass diese Perspektive in Deutschland nicht die ganze Welt ist. Und dieser Hass auf Deutschland, der sickert mir da immer wieder rein. Oder schleicht sich ein in meine Zeilen beim Schreiben. Und dieses arme Deutschland, hat es das überhaupt verdient? Wer weiß. Also ja, vielleicht wird das mir dann klarer beim Reisen. Nun, dann schauen wir doch erstmal nach Frankreich, nämlich ja, warum nicht das? Also dieses Gedicht von Rimbaud zum Beispiel, weil es ist auch schön, diese Ausgabe kann ich nur empfehlen vom Verlag Matthes und Seitz, das poetische Werk von Arthur Rimbaud. Matthes und Seitz aus München, der Verlag, erschienen, na, Gesamtausgabe 1988. Das scheint ja schon interessant. Kann das so alt sein? Nee, das wurde doch sicher mal nachgedruckt. Aber davon steht hier nichts. Ne? Das ist ganz. Ja, vielleicht damals war man auch noch freizügiger und deshalb, da sind so viele Bilder von nackten Menschen. Nackten Frauen, glaube ich. Aber. Wow, sogar noch die Schatten von den Herausgebern auf der letzten Seite. Ja, das ist ein spielerisches Buch, habe ich das Gefühl. Diese Herausgeber, das sind Leute, die haben Humor, die haben Verständnis für Poesie, die experimentieren damit und das ist vielleicht nicht perfekt. Die tun dem Text auch irgendwie Gewalt an durch ihre Eingriffe da irgendwie. Aber das ist einfach auch schön, muss man sagen. Und vor allem auch diese Bilder sind schön. Und die ganze Edition einfach war. Wow. Da kann ich nur mein höchstes Lob und meinen Dank aussprechen und kann es gar nicht fassen, warum ich das Buch noch nicht zu Ende gelesen habe. Aber es geht mir damit wie mit vielen Büchern, auch Marlon Krohn und Robert Pfaller, dass man sie langsam lesen muss, weil man lässt es in sich einsickern und fühlt, ich habe hier vielleicht 50 Seiten gelesen und das ist schon so tief, was ich darin gelesen, erblickt, verstanden habe, dass ich das erstmal für Monate oder sogar Jahre sich setzen lassen muss. Ja, also genau. Und hier haben wir also wiederum, wo waren wir jetzt? Hier haben wir so ein schönes Bild. Auf Seite 346. Meine kleinen Geliebten, das will ich einfach mal kurz vorlesen, auch einfach, weil es ein bisschen vulgär ist und ich einfach zeigen will. Was auch immer man dafür Einwände gegen meinen Podcast haben kann, ich glaube einfach, das ist. Ja, da solltet ihr euer Kunstverständnis einfach nochmal überprüfen. Also, ich meine, ich bin nicht unzufrieden damit, jetzt diese Podcast-Episode gelöscht zu haben, einfach weil es ja auch, weil dieses Werk, dieser Roman auch irgendwie mit meinem Leben verquickt ist. Und deshalb, ja, das ist ganz gut, das rauszunehmen wieder. Aber trotzdem. Wenn ihr darauf so reagiert, so allergisch oder so, wie eben manche Leute aus meinem Umfeld, dann, ja, glaube ich, habt ihr einfach keinen Begriff von der Kunst und, ja, wo soll ich euch da weiterhelfen? Also da kann ich euch nur so vielleicht helfen. Da schauen wir uns die Werke der Großen an, unter die ich mich ja nicht einreihen will, noch nicht in diese Reihe mit Rimbaud. Das, ja, deshalb lernen wir davon und schauen uns das an. dieses Gedicht ist ganz okay. Ist jetzt nicht das Beste von Rimbaud, aber okay. Meine kleinen Geliebten. Ein geplatzter Tränenhydrant wäscht die kohlgrünen Himmel. Unterm großen Zärtlichkeitsbaum eure Kleppermäntel. Weiß ausgefeilter Monde, oblaten rund, bumst eure Kniekissen, meine Schreckschräubchen. Wir liebten uns vor Zeiten, blaues Schreckschräubchen. Wir aßen weichgekochte Eier und Vogelbeeren. Nächstens gabst du mir Dichterölung, blondes Schreckschräubchen. Komm runter da, dass ich dich peitsche an meiner Brust. Dein Haarschmalz treibt mir die Kotze, schwarzes Schreckschräubchen. Meine Mandoline hättest du zerschnitten mit der Schneide deiner Stirn. Puah, mein eingetrockneter Speichel, rotes Schreckschräubchen, infiziert noch immer die Kasematten deiner Brustkuppel. Ach, meine kleinen Geliebten, unbeschreiblich ist mein Hass. Wickelt Bandagen um eure missglückten Brüste. Zerstampft meine senilen Samenschalen des Gefühls. Hopp, los, seid Ballerinen nur ein einziges Mal. Eure Schultern gehen aus dem Leim. Ach, meine Schönen, ein Stern auf euren lahmen Ärschen schmeißt eure Quanten. Und doch, für diese Hammelschultern machte ich meine Reime. Die Haxen möchte ich euch stauchen, dass ich geliebt habe. Faderhaufen verhinderter Sternchen, ab in die Mäusespalten. Krepiert mit Gott, von tausend gemeinen Sorgen ruiniert. Unter ausgefeilten Monden, oblaten rund, bumst eure Kniekissen, meine Schreckschräubchen. Wow, dieses Bild dazu. Ja, diese nackten Körper, natürliche Schönheit. Und hier ein kleines Gedicht, Spürung, Seite 279, aus dem März 1870. Da hat er es verfasst. Durch die blauen Abendsommer die Spuren der Pfade gehen, gestichelt vom Korn, Stiefeln auf zartem Gras, will ich träumend an den Füßen dessen Frische spüren und lässig den Kopf im Wind spülen. Werd keine Worte machen, keine Sachen denken, aber grenzenlose Liebe wird mein Herz beschenken. Und weit, ganz weit will ich ziehen, Zigeunern durch die Natur, selig wie mit einer Frau. Okay. Die Hände von Jean-Marie, Seite 361, ein etwas längeres Gedicht nun. Die Hände also. Jean-Marie hat Hände, so stark, Hände dunkel gebeizt vom Sommer, Hände bleich wie Hände von Toten. Sind das Hände von Juana? Haben sie je von Wollustpfuhlen sämischen Rahm geschröpft? Haben sie je in den Monden heiterer Abendseen gesuhlt? Haben sie je von barbarischen Himmeln gesoffen, brav auf reizenden Knien? Haben sie Zigarren gerollt oder Diamanten geschoben? Auf hitzigen Füßen der Madonna haben sie da Goldblüten geföhnt? Schwarzes Blut der Belladonna, das pocht und schläft in ihrer Haut. Hände schassen die fette Brummer, blau gleißend auf dem Weg zum Nektarfrühschoppen. Hände fällen die Gifte aus. Oh, was ein Traum ergriff sie in trancehafter Reckung. Ein Traum unerhört, asiatisch, kengawarisch aus Zion. Diese Hände haben nie Orangen verhökert, nie auf Füßen von Göttern gebronzt. Diese Hände haben nie die Windeln schwerer, augenloser Babys gewaschen. Das sind keine Hände von Cousinchen, nicht von Schaffner, Schafferinnen, denen im Stinkwald der Schlote eine Sonne, besoffen, von Asphalt die Fleischstirn brüht. Das sind Rückgrat, Zerden, Zerdengler, diese Hände. Sie tun nie ein Leids. Sie sind fataler als Automaten, wuchtiger als jedes Pferd, ruckend wie Hochöfen in Aktion, geschüttelt von Vibration, singt ihr Fleisch Marseillaisen und nie Kyrie eleison. Da schnappt's euch die Hälse zu, ihr miesen Weibchen, das bräch eure Pfoten, ihr noblen Dinger, eure infamen Hände voll Cremes und Lachs. Der Aufruhr dieser entbrannten Hände verdreht den Mutterschafen das Hirn. An ihre betörend sich regenden Glieder heftet die Riesensonne einen Rubin. Einmal, wie sonst am Busen erbräunt, ist nun ihre plebejische Zier. Vom Rücken dieser Hände pflückt jeder stolze Rebell seine Küsse. Sie sind verblasst, diese wunderbaren, unter den Feuerstößen der großen Liebessonne auf der Bronze der Mitrailleusen. Überall in Paris der Revolte. Ach, ihre gepriesenen Hände, Hände, die nie unsere bebenden Lippen ernüchtern. Bisweilen steckt eure Faust in blanker, brüllender Kette. Es geht ein befremdlicher Ruck durch uns Wesen, will man euch Engel senden, die Farbe entziehen, durch Ausquetschen eurer Finger. Puh. Ja, auch etwas aggressiv und gewalttätig. Gut, ich habe mir kurz nur eine Idee für einen Roman notiert, die mir gerade spontan kam beim Lesen, aber das will ich nicht erwähnen. Ja, also ich würde sagen, dann, das war jetzt nicht das beste Gedicht von ihm, ne? Aber okay. Lass mich hier noch ein paar arabische Gedichte vorlesen von diesem Mensch, Dr. Mohammed Abdel Aziz. Erschienen 1999, so im Selbstverlag, glaube ich. Und ja, dachte, das ja, wurde mir irgendwie vorgeschlagen auf Amazon. Habe ich gekauft, sonst kenne ich gar nicht so viel arabische Poesie. Und ich lese das hier mal vor. Reise durch die Welt der arabischen Poesie, Band 4, Pausenapfel. Seite 16. Lieber Mond, eines Tages war die Sonne vom ganzen Universum völlig isoliert. Wer hätte gedacht, dass die Sonne, die Wärme und Freude strahlt, verliert plötzlich ihr Licht. Schwarze Wolken haben sie total abgedeckt. Sie befand sich in einer Kluft, ohne sie hat der Mond keine Zukunft. Die Sonne hatte eine Krise. Es war die größte Krise ihres Lebens. Sie wollte nicht lange am Himmel stehen. Sie wollte ein wenig früher untergehen. Um sich zu erlösen, schrieb sie dem Mond einen Abschiedsbrief. Lieber Mond, ich bin am Aufräumen in meinem Leben und mache die schwärzesten Stunden durch. Alle Hoffnungen habe ich schon aufgegeben. Der Schuss hat das Herz getroffen mittendurch. Du warst mir immer ein guter Freund. Mein Herz hat dich zutiefst geliebt. Deshalb will ich auch nicht weggehen, ohne dir zu singen ein Abschiedslied. Mit großer Begeisterung bin ich Richtung Hoffnung gereist. In einer unbekannten Wüste bin ich in der Leere gekreist. Plötzlich bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Mein Leichtsinn muss ich nun teuer bezahlen. Nun stehe ich vor einem Chaos und ich sehe nur schwarz und weiß. Mit meinen Nerven bin ich am Ende. Am Horizont scheint keine Wende. Meine Gedanken drehen sich nur noch im Kreis. Ich weiß, wie groß sind die Schmerzen und wie hoch wird der Preis. Der größte Fehler in meinem Leben war wohl, Leuten zu vertrauen, die mein Verstand wenig kannte. Auf eine Stimme zu hören, die mein Herz nicht erkannte. Der größte Fehler in meinem Leben war wohl, mit dem Wahnsinn ein Rennen zu beginnen, mit dem Feuer zu spielen, ohne in Betracht zu ziehen, man kann dabei sich selbst verbrennen. So schnell können Träume ausgeträumt sein, so schnell werden große Bäume außergewöhnlich klein. Aus Stolz und Verzweiflung habe ich mich unüberlegt blindlings verrannt, vor dem Schicksal kann niemand fliehen. Die Gefahr habe ich zu spät erkannt. Ich hätte gern mit dir dein Paradies weitergebaut. Du hättest gern mir die Rolle der Königin anvertraut. Durch meine schlimmen Fehler habe ich alles kaputt gemacht. An ein solch unerwartetes Ende hat bestimmt keiner gedacht. Es tut mir aufrichtig leid, dass mein Licht nicht mehr scheint. Ich hätte dich gerne wiedergesehen und aus dem Herzen nochmals umarmt. Aber ich muss leider schnell verschwinden und ich hoffe, dass du mir verzeihst. Nun gut. Das war jetzt ein eher melancholisches Gedicht, ne? Aber die anderen Gedichte sind eben sehr liebevoll hier. Und ich dachte erst, das wäre so eine Art Anthologie, eine Zusammenstellung von Gedichten berühmter Dichter. Aber es sind tatsächlich alles seine eigenen Gedichte. Und er hat sie auch, glaube ich, auf Deutsch zuerst gedichtet, hat er geschrieben, und dann noch auf Arabisch nachgedichtet. Das steht hier immer rechts. Aber okay. Er ist eben geboren 1945 in Ägypten und lebt aber in der Schweiz, weil die Liebe ihn wohl dahin verschlagen hat. Nun, aber machen wir dann auch bald Schluss. Also ich habe heute nicht so viel Saft, nicht so viel Ausdauer, kann ich ganz klar sagen. Was können wir hier noch machen? Noch ein Lied spielen? Was wäre da? Girl That Got Away von Lana, das hatten wir schon. Ah, schade. Ja, und dann steigen wir doch aber am besten ein jetzt in Marlon Grun, wenigstens noch ein bisschen lesen. Und ja, dann sollte das auch wiederum reichen, denke ich, für heute. Ah ja, es gibt noch ein schönes Lied von Lana, Living Legend, auch aus dem Album Blue Bannisters. Oder Queen of the Gas Station, das scheint auch so eine Veröffentlichung zu sein, die sie aber schon früher aufgenommen hat. Wie eben auch Girl That Got Away. Dieses Lied fand ich ja so famos, das hat sie eben schon vor 10 Jahren gemacht, aber ist jetzt veröffentlicht. Ja. Schauen wir mal, was wir da später tun können noch, aber. Kommen wir erstmal also zur Politik. Hier Marlon Grun, Kommunismus für Erwachsene, Seite 153. Emanzipatorisch kritischer Fantasie-Kommunismus versus Kommunismus. Als 1953 im Rahmen des großen liberalistischen Kampfes gegen proletarische Organisationsstrukturen in der Bundesrepublik die KPD verboten werden sollte, gab es im Vorfeld einige dieser Maßnahme zuarbeitende propagandistische Zeitungsartikel, wie jenen im Rheinischen Merkur, der das große Anliegen hatte, von dem man wünschen möchte, dass es schnell und zielsicher angepackt wird, nämlich die endgültige Abtötung des Marxismus, die Entgiftung des Sozialismus, nicht nur in Deutschland, sondern ausstrahlend nach Europa. Zitiert nach Ernst Aust, 25 Jahre KPD-Verbot, Roter Morgen, Nummer 34 von 1981. Gut. Dieses Vorhaben ist mit dem KPD-Verbot und allem, was danach kam, umfassend gelungen. Der Sozialismus ist in Deutschland und nicht nur dort. Schließlich hat man inzwischen die deutsch angeführte Europäische Union, in Anführungszeichen, vollends entgiftet und tritt höchstens noch in homöopathischen Dosen der universitären Schnapsidee von Emanzipation auf. Den heutigen Verfallsformen kommunistischer Politik, also der emanzipatorischen Praxis, geht es nicht mehr um die sozialistische Revolution, das heißt um die Ermöglichung von Maßnahmen zur Vergesellschaftung des Privateigentums an Produktionsmitteln, die dann die Einführung sozialistischer Standards und allgemeine Versittlichung zur Folge hätten. Also den schwierigen, aber notwendigen kleinen Schritten, mit denen allein das Große zu realisieren sein wird. Wie damals noch der KPD, sondern um die Kritik gesellschaftlicher Herrschaft als Ganzer, wie das emanzipatorische Bündnis ums Ganze verlautbaren lässt. Gut, das finde ich schön, die kleinen Schritte, die ermöglichen das Große, ja, das ist ganz klein, was Ulbricht da macht in der DDR. Das versteht man dann vielleicht erstmal nicht. Warum war Ulbricht nötig? Warum musste das sein, diese landwirtschaftlichen Genossenschaften und die Verstaatlichung, Vergesellschaftung der Fabriken, Industrien? Aber das sind diese kleinen Schritte und das ist dabei auch schon das Große. Dieser kleine Schritt ist schon das Große, dass es getan wird und dass es auf die lange Sicht zu einem gesitterten Zusammenleben der Menschen führt, zum Sozialismus. Aber ja, man muss es halt tun und wenn man sich das nicht vorstellen kann, dass man dazu so eine Praxis, eine Revolution braucht, dann wird das auch nichts werden und dann gibt man sich mit so kleinen Zielen wie Emanzipation zufrieden. Von was soll man sich überhaupt emanzipieren? Das ist immer ein Schwachsinnsbegriff, schreibt der Autor hier. Aber weiter im Text. Mit dem Ganzen meinen Sie dabei nicht etwa die Einheit von sonst nur in Fragmenten aufgefassten Einzelmomenten, sondern die ganze Welt und Realität an sich, die Sie vom diese einrichtenden System nicht unterscheiden können. Es wird radikale Kritik betrieben, also das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, weswegen man sich und den Leser nochmal versichern will, dass in herrschaftskritischer Perspektive nun mal meist sämtliche Alternativen pragmatischer Politik gleichermaßen falsch sein. Der letzte Halbsatz war also ein Zitat aus diesem Bündnis ums Ganze. Okay. Alles ist gleich falsch. Und ich finde es sehr schön, er unterscheidet hier die ganze Welt und Realität vom dieses einrichtenden System. Also es ist falsch zu sagen, die ganze Welt ist schlecht und scheiße. Sondern was man sagen kann, ist, dieses System, das die Welt so einrichtet, ist schlecht und scheiße. Und das ist aber ein Unterschied. Das ist nicht die ganze Welt. Wir müssen nicht diese Arbeiter verteufeln, unsere Mitmenschen und so, dass das alles so läuft. Ja, wir alle sind ja so Teil davon. Also wer soll schuld sein? Es ist dieses System und es ist nicht das Ganze an sich irgendwie, was die ganze Welt, die wir irgendwie ablehnen können, sondern dieses System, was die Welt und Realität an sich so einrichtet oder für sich, für dieses System und dessen Weiterbestehen. So, es geht mir hier ums Ganze, ja genau, um diesen Begriff des Ganzen, darauf habe ich nur abgezielt. Da kommt jetzt aber der entscheidende Abschnitt. Das Ganze wird vom emanzipatorischen, also fragmentierten Bewusstsein nur als ein Teilaspekt, eine Einseitigkeit gefasst, als isoliertes, unzusammenhängendes, subjektives betrachtet, als etwas, über das sich nach Gutdünken schalten und walten ließe, obwohl es sich zunächst lediglich als Objektivität konstatieren lässt. Es handelt sich hier offensichtlich nicht mehr um die Hegelsche Kategorie des Ganzen, i.e. Waren, sondern um eine ihrer Niedergangsvarianten. Genau, also erstmal, ja, mit einem Satz muss ich kurz abbrechen. Erstmal, Hegel hat gesagt, das Wahre ist das Ganze. Das hat er auch einige Seiten früher geschrieben, dass Adorno, der deutsche Philosoph, in den 50ern und 60ern dann das ja verkehrt hat, diese Formel, und gesagt hat, das Ganze ist das Unwahre oder so. Also ja, irgendwie komisch. Und seitdem ist eben dieser Begriff des Ganzen auf eine falsche Bahn geraten. Oder daran orientieren sich alle diese Linken. Das läuft alles auf diese Adorno-Formel hinaus, schreibt Grohn hier. Aber was mir wichtig ist, ist, schalten und walten oder konstatieren. Diese Worte sind hier kursiv gedruckt. Und warum? Die ganze Welt und die ganze Realität. Also was soll ich machen? Der einzelne Mensch ist hilflos und die Freiheit verstärkt nur diese Hilflosigkeit. Und wenn ich jetzt hier in meinem Zimmer bin, und das ist genau die Frage, die ich mir heute Abend gestellt habe, ich will doch eigentlich schalten und walten, meine Freiheit freien Lauf lassen, aber mir fällt nichts ein, ich kann nichts machen. Oh, was soll ich tun? Ein bisschen aufräumen, aber wo soll ich da anpacken, meine Sachen packen? Ja, dann greife ich halt zum Mikrofon und mache wieder einen Podcast. Es ist nicht so, dass man einfach schalten und walten könnte über diese Realität, die da ist. Sondern man kann es erstmal konstatieren. Die Realität, die mich umgibt, das ist dieses Zimmer hier, das so und so eingerichtet ist. Aber es ist vor allem dieses, was dafür verantwortlich ist, das ist einrichtende System. Also klar, hier kann ich das nach gut dünken relativ frei machen. Aber nicht mal hier, wo der Einzelne eigentlich Herr im eigenen Haus wäre. Nicht mal da ist es so einfach, nach gut dünken, schalten und walten, sondern es kommt immer darauf an, ja, wozu du Lust hast, was dir gerade einfällt und ja, wie man das priorisiert. Wie wichtig ist es denn hier mal zu saugen und so? Das sind diese Fragen, die ich mir stelle. Also schalten und walten, das ist gar nicht so einfach. Man wird es sich ja wünschen. Aber die eigene Psyche und die eigenen Gründe fürs Handeln sind einem ja auch nicht transparent. Also ja, es stört mich schon latent, vielleicht wenn es ein bisschen schmutzig ist hier im Zimmer. Aber ja, ich schiebe das so von mir her und ist ja ganz okay für mich. Und dann sauge ich halt nur so alle 2-3 Wochen. Und okay, und obwohl ich eigentlich sagen würde, wenn ich schalte und walte, ich will schalten und walten, dann würde ich mein Zimmer sauber halten und das so machen. Und das ist ein paradoxes Thema. Aber die Objektivität kann man eben erstmal nur konstatieren und kann konstatieren, so bin ich eingerichtet als System, als psychisches, dass ich sage, ja, so und so, ab und zu nehme ich mal den Staubsauger in die Hand, aber auch nicht so oft. Und das ist jetzt ja nur ein Beispiel mit dem Staubsaugen. Aber es ist eine interessante Reflexion, habe ich das Gefühl, ja, dass man unterschätzt, wie schwierig es eigentlich ist, zu schalten und zu walten. Und einfach ist es klar, den Automatismen zu folgen, das, was ich schon kenne, zu podcasten, das habe ich 1000 Mal gemacht. Oder 200 Mal, oder ja, schon wahrscheinlich 1000 Mal mit einem Privatpodcast. Ja, das lässt sich leicht einschalten, einfach einschalten. Dieser Ablauf, der ist immer gleich, das sind andere Texte, aber es ist genau das zu tun, ich weiß genau, was zu tun ist. Und das lässt sich erstmal nur konstatieren. Und das ist haargenau diese Metapher mit meinem Leben und dem Podcast, ich glaube, haargenau 1:1 übertragbar auf den Kapitalismus. Wir können nicht sagen, greifen wir da und da ein und das und das. Ja, natürlich wollen wir Revolution machen und müssen das ganz genau auch so artikulieren und planen als Marxisten. Aber wir können nicht sagen, wir schalten und walten mal, wenn wir nur die Hebel der Macht hätten, ne? Heute sitzen da die Kapitalisten und schalten und walten so und morgen sitzen wir da und schalten und walten anders. Nee, das ist scheiße. Das ist nicht wissenschaftlich eine Abbildung der Realität, sondern wir müssen erstmal dahin kommen, die Realität abzubilden, zu konstatieren, was ist objektiv da und wie funktioniert dieser Kapitalismus. Und dass das alles auch so ein Schlamassel ist, so ein Automatismus. Genau wie mein Leben oder gewisse Verfehlungen hier, wenn wir das so sehen, dass ich nicht so oft sauge und sauber mache. Da ist es auch so im Kapitalismus, es schleppt sich sofort oder gewisse Laster, ja, denkt mir daran. Gewisse Sachen, die einem eigentlich schaden. Auch der Kapitalismus schadet sich ständig und untergräbt seine eigene Basis eigentlich und führt zu Kriegen und letztlich zur Ausrottung der Menschheit, wenn alles so weiterläuft. Aber ja, so läuft es halt, so läuft es immer weiter und solange sich da nichts dazwischen schiebt, keine andere Kraft, dann wird es immer so weiterlaufen. Das ist das Ding, das müssen wir erstmal konstatieren und dann sind wir schon einen deutlichen Schritt weiter, wenn wir die ganze Welt erstmal unterscheiden vom diese Welt einrichtenden System. Das können wir erstmal Kapitalismus nennen oder Imperialismus oder Liberalismus ist ja, der ideologische Überbau, was das alles ermöglicht, das theoretische Fundament, das politische Liberalismus ist die politische Strömung, von der wir regiert werden. Alle Parteien im Bundestag sind Ausdruck dieser Strömung und sind sich da im Großen einig in den großen Fragen. Wir müssen Krieg führen, zum Beispiel gegen Russland, die Panzer müssen rollen. Da sind sich alle einig im Einheitsparlament, im Liberalismus. Und wir müssen es erstmal konstatieren, was überhaupt da ist. Dieses die Welt einrichtende System und dass das sich so träge fortschleppt, dass es den einzelnen Akteuren, den einzelnen Menschen, darum ging es ja auch schon mal in einer der letzten Vorlesungen, Folge 200 glaube ich, die sind ja ganz unwichtig, die können ersetzt werden, morgen ist ein anderer da und verwaltet das weiter. Also die einzelnen Menschen, denen muss überhaupt nichts bewusst sein über dieses System, sondern sie passen sich an die Systemzwänge und Anreize und das läuft dann alles, kein Politiker muss da irgendwie was Böses wollen, aber es läuft trotzdem sehr böse im Kapitalismus und das zu beweisen ist nicht mehr nötig an dieser Stelle, das weiß eigentlich jeder erwachsene Mensch oder denkende Mensch. Und ich glaube damit, ja, habe ich einen guten Einschub geliefert, lesen wir uns jetzt nochmal diesen Satz im Ganzen durch. Oder nochmal diesen ganzen Abschnitt. Das Ganze wird vom emanzipatorischen, also fragmentierten Bewusstsein nur als ein Teilaspekt, eine Einseitigkeit gefasst, als isoliertes, unzusammenhängendes, subjektives betrachtet. Als etwas, über das sich nach Gutdünken schalten und walten ließe, obwohl es sich zunächst lediglich als Objektivität konstatieren lässt. Es handelt sich hier offensichtlich nicht mehr um die Hegelsche Kategorie des Ganzen, i.e. Waren, sondern um eine ihrer Niedergangsvarianten, die sich seit den Begriffsabrüstungsprogrammen der kritischen Theorie und des Situationismus etwa in Vokabeln wie das Bestehende, Horkheimer, und Spektakel, Debord, ausdrücken, womit letztlich immer das adornitisch unwahre Ganze gemeint ist. Das Ganze ist das Unwahre, sagte halt Adorno. Dieses, das subjektive Ganze, ist den Trägern des kritischen Bewusstseins nur Formel, um Radikalität zu demonstrieren, welche letztlich ohnehin wieder nur zeigt, wie sehr sie mit der Realität auf Kriegsfuß stehen. Das Ganze ist für sie bloß die Realität, nicht das Wahre, und die Einseitigkeit ihres Ganzen ist, was sie aus dem wahren Ganzen herausbrechen und als Beweis gegen dieses vorbringen können. Wie die geschlossenen Anstalten mit Patienten gefüllt sind, die sich für Jesus halten, sind die emanzipatorischen Szenen voll mit Leuten, die ihren Weltausschnitt für das Ganze halten. Und das ist so tiefgreifend. Das wollte ich zitieren in meinem eigenen Werk. Diesen Satz mit dem, das Ganze ist für sie bloß die Realität, nicht das Wahre. Also was uns der Autor hier nahelegt, ist, eigentlich ist das Ganze doch nicht bloß die Realität, nicht alles, was Fakt ist und abgeht in diesem Moment oder generell auf der Welt, was sich konstatieren lässt oder... Aber darum geht es eben, das Konstatieren ist auch eine eigene Realität, was wir darüber denken können, was die Wahrheit ist. Und da blicken wir eben parteiisch drauf auf Kommunisten und sagen, wir analysieren das mit unserer marxistischen Klassenanalyse. Also zur Welt als Ganzer gehört nicht nur, wie die Welt heute eingerichtet ist, funktioniert und was jetzt alles einfach so real, faktisch da ist und so läuft, sondern es gehört dazu genauso auch das Wahre, also eine wissenschaftliche Betrachtung oder Theorie wie von Marx, die beispielsweise in sich selbst schon den Aufruf zur Praxis einschließt und sagt, ihr sollt Praktiker werden, ihr Philosophen, und sollt die Welt umwälzen. Also das ist ja das Wahre, diese Realität, das Bestehende zusammengedacht, mit dem was wir als Menschen mit unserem menschlichen Geist und Talent zum Denken eben über diese Realität noch ja, ausdrücken, begrifflich darstellen, begreifen können. Das ist es zum Ganzen. Gehört nicht bloß das Elend heute, sondern auch die marxistische Theorie und auch die Tatsache, dass wir ja schon im 20. Jahrhundert einen ersten Anlauf zum Sozialismus hatten und dass das ein wahrer Fortschritt ist für die Menschheit, der nicht wegzuwischen ist erstmal, Konterrevolution hin oder her, und der auch noch so nie da gewesen ist in der Menschheitsgeschichte. Bisher, schreibt Nietzsche, wenn ich immer wieder zitieren will, fehlte der Menschheit noch das Ziel und damit fehlte auch sie selbst. Es fehlte ihr das Ziel, niemand wusste wohin, was, man führt Krieg um das und jenes, aber erst im 20. Jahrhundert taucht also dieser praktische Versuch mit den Bolschewiki auf, ein Ziel zu etablieren, den Kommunismus, und nicht einfach, klar, gab es Ziele, nationalistisch, chauvinistisch, einfach andere Länder erobern, andere Völker unterdrücken, das gab es schon vorher, aber das ist nicht der Kommunismus, das ist was ganz Neues und das ist nicht auszuwischen, das gehört zum Wahren dazu. Und das ist ja das Ganze. Die heutige Misere, ja, der Kommunismus ist niedergeschlagen, zumindest in Europa, in Russland, wo er mal so groß war. Aber es gehört eben dazu, zu diesem heutigen Elend, dass es etwas Wahres gibt. Und das ist ja nicht nur der Kommunismus, das ist auch die Kultur, andere Philosophie von Nietzsche und so weiter. Das gehört ja alles mit dazu, aber der Kommunismus ist halt dieses Hauptstück, weil es politisch praktisch was änderte. Und diese gloriose Idee, diese Fackel der Befreiung, der ganzen Menschheit hochreckte. Und diese Szene-Linken, die hier kritisiert werden, also die Kommunisten oder Emanzipativen, mit denen der Autor hier ein Hühnchen zu rupfen hat, die sind so, dass sie aus diesem Ganzen wiederum nur ein Bruchstück rausnehmen, das ihnen halt passt. Ja, sie richten sich da ein, sie merken, es läuft irgendwas falsch auf der Welt. Das ist ja auch nicht zu übersehen. Wenn man zum Beispiel durch Marokko reist, die Armut und so und diese gewaltigen Unterschiede einerseits zwischen den Klassen und Schichten der Gesellschaft, auch hier in Deutschland gibt es ja Bettler und Obdachlose, andererseits zwischen den Ländern und das ganze Länder da also so deklassiert sind. Und dann nehmen sie da irgend sowas raus, und sagen, ah, die Welt ist also schlecht und wir nehmen jetzt mal dieses Bruchstück aus dem wahren Ganzen und halten das so diesem Ganzen entgegen, um es als Beweis gegen dieses Ganze anzuführen und sagen, das ist schlecht, das ist nicht wahr, die Realität ist falsch und damit stehen sie halt leider auf Kriegsfuß mit der Realität und wer das tut, der kann ja nichts mehr verändern. Darum stehen wir Marxisten eben mitten in dieser Realität und nehmen da auch das Hässliche wahr und das ist leider auch hässlich manchmal auszudrücken. So auch dieses Buch, sagte ich ja schon mal, das legt die Hand, die Axt an mich an, beim Lesen immer wieder und man fühlt einen Widerwillen. Warum muss das so ausgedrückt werden? Das müsste doch nicht sein. Die Welt sollte nicht so sein, wie es hier dargestellt wird. Ja, das ist so, aber wenn wir wissenschaftlich der Wahrheit auf der Spur sein wollen, dann müssen wir uns trotzdem auch das anschauen. Und diese Emanzipativen, die schauen halt nur diesen einen Ausschnitt, das Schlechte an. Einseitig. Es ist irgendwie herausgebrochen, nur zu diesem Zweck eben ein Argument zu machen, wie Horkheimer gegen das Bestehende. Und dieses Argument ist aber irgendwie leer. Das ist ein reines Luxusspiel liberaler Professoren und saturierter Theoretiker eben, die ja da ablästern wollen, weil sie sich auch marxistisch geben wollen, für einen kommunistischen Wolf halten, wie es schon mal hieß im Text, weil sie einfach auch ja so edgy sein wollen und ja, aber da müssen wir Kommunisten eben dagegen angehen und sagen, so eine halbgare Kapitalismuskritik oder eine einfach unscharfe, die einfach gegen das Bestehende ja, agitieren will, das ist nicht das Wahre, was uns weiterhilft auf dem Weg zur Revolution. Und wir sind ebenso, wir Kommunisten, dass wir diese ganze Hässlichkeit der Welt wahrnehmen. Und wie es früher im Text mal hieß und ich vorlas, dass wir begriffen haben, begriffen, also die ganze Brachialität des Kapitalismus als System einfach erfasst haben, was das für eine Brachialität ist, und dass wir da schnellstens und ja einfach mit aller Kraft und Wucht dagegen vorgehen müssen. Und da können wir, also da müssen wir einfach alle unsere Instrumente prüfen, auch die theoretischen. Was hilft uns hier zur Revolution zu gelangen und was nicht? Was ist reines Spektakel, ein Spektakel der Theorie? Was ist reine Kritik, ein ja, Ablädern gegen die Mächtigen, gegen das Bestehende? Ach ja, Menschen werden unterdrückt und das hilft uns nicht so wirklich weiter. Aber gerade weil wir Kommunisten sehen, wie schlimm es steht um die Welt und wie sehr wir eigentlich weiterkommen müssen in Richtung Revolution. Gerade deshalb sind wir so genau und unterscheiden und müssen hier auch also hart diese Leute wiederum ja auf ihre Fehler hinweisen, diese emanzipativen oder pseudomarxistischen Theoretiker wie Adorno und Horkheimer. Aber das geht ja nicht gegen sie, sondern ist einfach nur unserem Begehren nach dem Fortschritt in der menschlichen Geschichte geschuldet. Und ohne diesen Willen und das Begehren können wir einfach nicht leben. Wir Kommunisten können es nicht aushalten. Und deshalb müssen wir da also hart und unerbittlich rangehen. Aber den nächsten Abschnitt hatte ich sogar schon mal vorgelesen. In Folge 31 oder 32 war das sehr, sehr weit zurück. 2,5 Jahre ungefähr. Und ja, also somit, das ist doch ganz okay, oder? Ich schiebe mal kurz eine Pause ein. Gut, dann lesen wir doch noch ein bisschen Nietzsche. Zarathustra, das, was ich gerade ansprach. Nicht das ganze Kapitel, er ledert hier ab gegen Gut und Böse. Ja, sagt Zarathustra. Also Zarathustra ist diese Erfindung von Nietzsche. Eine Art Roman auch, ja, dieses philosophische Buch. Eine Art Legende von so einem Prediger, der aber, anders als die anderen Prediger, keine Tafeln mit Werten aufstellen will, sondern die Werte zerbrechen will. Die Werte zerbrechen und ja, einfach alle Werttafeln, Gut und Böse, ja, zerbrechen oder sagen, wie haben sich die überhaupt entwickelt, die Genealogie? Das eine Volk will halt anders, andere Gütertafeln haben als das Nachbarvolk und so entstehen Ressentiments und Kriege, aber so entstehen vor allem diese Schätzungen, was gut ist und was schlecht, weil man sich einfach abgrenzen will zum anderen. Aber ich lese hier nur mal kurz das Ende dieses Kapitels vor, also von Gut und Böse, oder wie heißt das? Von 1001 Ziele. Viele Länder sah Zarathustra und viele Völker. Keine größere Macht fand Zarathustra auf Erden als die Werke der Liebenden. Gut und Böse ist ihr Name. Also die Liebenden haben diese Gütertafeln geschaffen. Wahrlich, ein Ungetüm ist die Macht dieses Lobens und Tadelns. Sagt, wer bezwingt es mir, ihr Brüder? Sagt, wer wirft diesem Tier die Fessel über die 1000 Nacken? 1000 Ziele gab es bisher, denn 1000 Völker gab es. Nur die Fessel der 1000 Nacken fehlt noch. Es fehlt das eine Ziel. Noch hat die Menschheit kein Ziel. Aber sagt mir doch, meine Brüder, wenn der Menschheit das Ziel noch fehlt, fehlt da nicht auch sie selber noch? Also sprach Zarathustra. Können sagen, es ist sehr schlimm, was in der Urgeschichte und in der grauen Vorzeit und Antike vorgefallen ist, die Sklavengesellschaften, unzählige Kriege und so. Aber wir können auch sagen, wo beginnt überhaupt die Menschheitsgeschichte? Die beginnt erst, wo wir ein Ziel haben, und das ist gerade jetzt erst. Jetzt ist passiert im 20. Jahrhundert. Das ist der Wendepunkt. Das 20. Jahrhundert war enthielt auch Hitler und so, das ist auch Teil des Ganzen und des Wahren. Aber das viel Wahrere, was heute eben übersehen wird in dieser ja, selbstmitleidigen liberalen Weltsicht oder einfach nur resignativen Sicht ist eben, dass der Kommunismus dieses eine Ziel für die ganze Menschheit ist und ja auch so schon die Französische Revolution zum Beispiel ausstrahlte nach Haiti und da eine Sklavenrevolution verursachte. Und so trägt sich der Gedanke fort, wie auch von den Bolschewiki, die, wie erwähnt, eben vielen kolonial unterjochten Völkern dann Mut machten. Man kann sich ja wehren, selbst gegen so scheinbar übermächtige Nationen. Und das führte dann nach 1950 eben zu dieser antikolonialen Revolution, die ja schon mal ein Fortschritt ist. Und da leitet der Kommunismus die Menschen hin zu einer Verbesserung, zu diesem einen Ziel. Aber wir stecken noch fest, weil vor allem eben wir westlichen Länder hier sehr reaktionär sind. Und ich möchte nun was vorlesen über die Wollust. Nun gut, Wollust. Hier im dritten Teil von den drei Bösen, Abschnitt 2. Wollust, allen bußhemdigen Leibverächtern ihr Stachel und Pfahl und Welt verflucht bei allen Hinterwäldlern, denn sie höhnt und narrt alle Wirr- und Irrlehrer. Wollust, dem Gesindel das langsame Feuer, auf dem es verbrannt wird, allem wurmigtem Holze, allen stinkenden Lumpen der bereite Brunst- und Brodelofen. Wollust, für die freien Herzen unschuldig und frei, das Gartenglück der Erde, aller Zukunft Dankes Überschwang an das Jetzt. Wollust, nur dem Welken ein süßlich Gift, für die Löwenwilligen aber die große Herzstärkung. Stärkung und der ehrfürchtig geschonte Wein der Weine. Ehrfürchtig geschont. Wollust, das große Gleichnisglück für höheres Glück und höchste Hoffnung. Vielem nämlich ist Ehe verheißen und mehr als Ehe. Vielem, das fremder sich ist als Mann und Weib. Und wer begriff es ganz, wie fremd sich Mann und Weib sind? Wollust, doch ich will Zäune um meine Gedanken haben und auch noch um meine Worte, dass mir nicht in meine Gärten die Schweine und Schwärmer brechen. Herrschsucht, die Glühgeisel der härtesten Herzensharten. Ah ja, jetzt geht's weiter mit der Herrschsucht. Das sind die drei Bösen. Wollust, Herrschsucht, Selbstsucht zählt er hier auf. Aber okay, das reicht mir schon. Also die Wollust ist das Gartenglück der Erde. Man muss nur hinausgehen und hat einen Garten, da hängen Früchte dran. Und da kann man sich einfach bedienen. Man muss gar nicht groß kochen oder so, sondern es ist so einfach. Und das meine ich auch vor beim Rambeau. Diese Bilder, der nackte menschliche Körper, das ist so eine einfache Schönheit, wie auch die Natur, wie die Berge und alles Mögliche. Und insofern, glaube ich, können wir verstehen, dass Nietzsche, glaube ich, dass mir halt an diesem Abschnitt besonders dieser Begriff des Gartenglücks gefällt. Und ich glaube, dass Nietzsche da das hineinlegt, dass ein Garten auch zum Haus irgendwo dazugehört und man muss nur rausgehen. Es ist sehr einfach eigentlich, dorthin zu gelangen und sich zu bedienen. Und ja, ich glaube, damit habe ich den passenden Abschluss gefunden für heute. Wow. Und ich sag euch, ich stippe vielleicht noch ein Lied auf. Wobei, nee, Leute, ich bin jetzt erschöpft und ich ja, kann nicht mal ein Lied aussuchen. Also, wie gesagt, die Empfehlung Lana Del Rey hat viele gute Lieder. Living Legend ist ein weiteres dieser guten Lieder, aber für heute bin ich jetzt einfach auch mal geschafft und zu faul. Ich kann das nicht mehr reinkopieren und sag euch, ja, besorgt euch das selber, könnt es euch ja irgendwo anhören. Und an dieser Stelle breche ich dann auch einfach ab, wie wir alle ja irgendwann. Und wünsche euch eine gute Nacht und einen guten Tag und ja, verabschiede mich von Tischlein Deck Dich. Auf Wiederhören hier von meinem Podcast. Ciao, ciao.